Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Technik diskutiert. Heute wieder mit
Thorsten
und Thilo. Thorsten, was machen deine Projekte?
Heizung ist abgeschlossen. Ich habe mich ja nochmal mit dem hydraulischen Abgleich beschäftigt, aber das können wir beim nächsten Mal wieder besprechen. Zumindest bin ich da zu Ende gekommen.
Alles eingestellt, ja?
Alles eingestellt, alles ready vor dem Winter sozusagen.
Wir wurden ja jetzt letztens öfters mal angesprochen von mehreren Kollegen, weil die ja mitbekommen haben, dass wir diesen Podcast machen. Photovoltaikanlage, ich habe ein Angebot, findest du gut, findest du schlecht? Und wir müssen uns ja immer dazu äußern und immer Stellung nehmen. Ne? Und natürlich sind wir auch sehr kritisch.
Ja, du wirst öfters angesprochen und dann sollst du irgendein Angebot mal gucken. Ja, vergleichst es halt mit deinen, aber da bräuchte man schon mal ein bisschen was Professionelleres, oder?
Vor allen Dingen, unsere Anlage läuft ja schon ein paar Jahre. Da ist auch mal schwierig zu vergleichen, Altpreise mit Neupreisen. Da sind wir auch nicht ganz so up to date. Wir holen uns ja nicht jede Woche ein neues Angebot rein. Wir kriegen ja auch ab und zu mal Anrufe von so Drückerkolonnen, ne? Also speziell du, dass du ja möglichst mal was abschließen sollst oder mieten sollst. Haben wir uns ja auch schon in einigen Podcast-Szenen dazu geäußert. Ich glaube, ich habe da was für dich, Thorsten. Wieder professioneller Rat.
Dann lass mal hören.
Also es gibt eine Firma, die analysiert solche Angebote und berät dich auch in solchen Angeboten und machen auch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung dazu, ob sich sowas lohnt. Wäre das was?
Ich bin mal gespannt.
Also. Dann schalte ich mal jemanden zu und zwar herzlich willkommen die Firma Helvia.
Herzlich willkommen, vielen Dank.
Hi. Helvia, ist das ein Akronym oder woher kommt es?
Das ist eine völlig virtuose Wortschöpfung ohne jeglichen Sinn.
Okay, ich hatte Latein gehabt und ich bin nicht drauf gekommen, was es sein könnte. Dann bin ich mit meinem großen Latinum also doch nicht am Ende. Sagt mal, wer ihr seid und was ihr genau macht.
Hi, erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Mein Name ist Maximilian Feger. Ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter von der Helvia GmbH. Wir sitzen hier im schönen Rhein-Main-Gebiet und beschäftigen uns jetzt seit nunmehr knapp 2 Jahren mit Photovoltaikanlagen, Wirtschaftlichkeitsberechnung von Photovoltaikanlagen, Qualitätsmaßnahmen rund um die Photovoltaikanlage, also Begutachtung auch von den Planungen, Konzeptionen, alles was damit zu tun hat, um letzten Endes einem Kunden genau das aufs Dach setzen zu können, wonach er sucht oder wovon er vielleicht auch noch gar nicht weiß, dass er es haben möchte. Ja, das gehört also auch zu unseren Aufgaben herauszufinden, was der Kunde eigentlich möchte. Genau. Und mein Kollege sitzt neben mir.
Genau, mein Name ist Julian Schuch. Ich bin ebenfalls Gesellschafter von Helvia, auch gebürtig aus dem Rhein-Main-Gebiet. Und wir haben vor 2 Jahren das Unternehmen gegründet, wie Max schon eingangs erläutert hat, mit dem Hintergrund, wir haben uns extrem oder intensiv mit der Thematik Photovoltaik auseinandergesetzt und haben festgestellt, dass aufgrund der steigenden Energiepreise, das hat sich letztes Jahr durch den Ukraine-Konflikt nochmal dramatisch intensiviert, dass es einen gewissen Hype um das Thema gibt, der aber mit Vorsicht zu genießen ist. Was meinen wir damit? Ich möchte das auch niemandem oder keinem Solateur oder einem Anbieter von Photovoltaikanlagen unterstellen, dass dort die Situation, die Notsituation, in denen sich einige Leute befunden haben, ausgenutzt wird. Dennoch haben wir festgestellt, dass dort viel in Anführungszeichen Unfug betrieben wird. Was meine ich damit? Leuten wird etwas angeboten, was so für sie nicht sinnvoll ist. Warum nicht sinnvoll? Das kann mehrere Gründe haben. Entweder weil es den Bedürfnissen und Wünschen unserer oder der Kunden nicht entspricht oder weil es schlichtweg einfach viel zu teuer ist, sodass sich die Anlage nie im Leben in der Dauer, in der sie reibungslos funktioniert, amortisieren wird. Und wir haben uns das auf die Fahne geschrieben, aus dem Grund, dass wir in unserem Umfeld auch mitbekommen haben, dass eine große Verunsicherung da ist, eine große Unsicherheit bei den Menschen, mit denen wir in Kontakt sind. Und wir verstehen uns als unabhängige Aufklärer bei diesem Thema, mit dem Ziel, dass sich Menschen, die sich mit Photovoltaik oder generell erneuerbaren Energien befassen, einfach zurücklehnen können und eine sinnvolle Entscheidung treffen können für ihr entsprechendes Vorhaben.
Woher habt ihr denn euer Wissen? Seid ihr selber Besitzer einer PV-Anlage oder habt ihr irgendwie beruflich damit mal zu tun gehabt? Wie kommt man denn auf so eine Idee, dass man so eine Firma gründet? Oder woran habt ihr gemerkt, dass Beratungsinteresse besteht seitens der Kunden? Woher kommt das?
Das ist eine super Frage. Vielen Dank. Also ursprünglich habe ich mir die Frage selbst gestellt, weil ich in der Situation war, für mich persönlich bzw. gewerblich eine Photovoltaikanlage zu installieren. Und mir konnte einfach wirklich niemand beantworten, wie viel Photovoltaik ich brauche, um maximal rentabel zu sein. Letzten Endes ist das ja wie eine kleine Firma, die über Sonneneinstrahlung letzten Endes irgendwie Geld generiert, ja. Und die Frage hat mich so beschäftigt, dass ich angefangen habe, selbst ein Excel-Modell zu bauen. So plump hat das angefangen. Und das hat sich dann über die Jahre einfach viel, viel mehr konkretisiert. Wir haben sämtliche Annahmen dann immer weiter versucht zu detaillieren und bis ins Geringste heraus auch zu validieren, was dahinter steht. Aber die Grundproblematik, die wir oder ich hatte, war, es konnte mir niemand beantworten. Und das ist so schlicht und ergreifend war es.
Ja. Ja, das ist ja fast so wie meine Erfahrung, wo ich mich damit beschäftigt habe. Da hat man ein Angebot gekriegt, ja, das hat man dann hingelegt und das lag dann da und irgendwann kam Corona. Da hat man es dann vorgeholt und da hat man dann zwei Angebote gehabt, nochmal angerufen. Okay, es geht noch ein bisschen billiger. Okay, was macht man? Okay, einfach bestellt und dann ist gut. Aber so richtig sich mit beschäftigen oder so ist natürlich schon schwer halt. Ne? Man kann diese Simulationsprogramme nehmen im Internet, was es da so gibt. Aber ob dich das dann alles so lohnt oder nicht, bei mir war nachher die Entscheidung, ich mache es einfach. Es wird sich schon irgendwann lohnen, es wird schon gut gehen.
Bei mir war es ähnlich gewesen. Ich hatte ja über 10 Angebote gehabt. Die auszuwerten war auch ziemlich schwierig, weil die teilweise nicht vergleichbar waren, weil teilweise Gerüstpositionen nicht aufgelistet waren oder einfache Komponenten verbaut wurden, keine hochwertigen. Da kann ich mich noch erinnern, hatte ich mich mit Thorsten, damals hatten wir uns so Indizes selber generiert, irgendwie Euro pro Kilowatt Peak und sonst was, was wir da generiert hatten, um dann irgendwie so halbwegs ein Gefühl zu bekommen, wo man liegt und dass es halbwegs ja, plausibel und vergleichbar ist. Sind das auch solche Kennzahlen, die ihr dann generiert und dann mit euren Kunden vergleicht? Oder was ist da genau im Hintergrund, wie man sowas vergleichen kann?
Also das, was du jetzt beschreibst, das kommt einem sehr speziellen Fall nahe. Also ihr hattet ein bestimmtes Vorhaben, habt im Prinzip auch schon viele Parameter mitgeschickt bekommen. Das stellt sich bei uns noch ein bisschen komplexer dar, weil wir natürlich auf jeden Kunden, der da kommt, vorbereitet sein müssen und alle Parameter sozusagen als Eingabefeld in unsere Excel brauchen und alle abändern können müssen. Aber genau das, was du gerade beschrieben hast, ist im Prinzip unser täglich Brot. Also genau diese Fragestellung, wie viel PV ist richtig für mich? Und da möchte ich jetzt auch schon ein bisschen vorgreifen. Es gibt verschiedene Motivationen, die dahinter liegen können. Wenn ich unbedingt wirtschaftlich sein möchte, dann geht es natürlich darum, die Kosten für meine Photovoltaikanlage so niedrig wie möglich zu halten und gleichzeitig den Ertrag zu maximieren. Aber es gibt auch andere Motivationen, beispielsweise wenn man jetzt vielleicht mehr in Richtung Umweltbewusstsein denkt, da könnte eine Photovoltaikanlage dann schon wieder ganz anders aussehen. Also auch das mit in die Überlegung einzubauen, gehört zu unserem täglich Brot und da versuchen wir dann so nah wie möglich die Photovoltaikanlage, die letzten Endes bei der Konzeption rauskommt, so nah wie möglich an die Motivation des Kunden ranzubringen. Das gelingt nicht immer, muss ich auch schon vorweg schicken, weil es gibt zum einen Kundensituationen, in denen sich eine Photovoltaikanlage mit der Motivation, die der Kunde mitschickt, beispielsweise gar nicht rechnet. Also man möchte unbedingt wirtschaftlich sein, hat aber beispielsweise nur Stromkosten im Jahr von 500 Euro, dann wird schwer mit der Photovoltaikanlage da wirklich eine nennenswerte Rendite zu erwirtschaften. Gibt aber auch andere Sachen, wie beispielsweise, wenn das Dach zu klein ist, um eine Photovoltaikanlage anzubringen, auch dann wird es sehr, sehr schwierig bis unmöglich, da was für den Kunden herbeizuführen. Dann zählt es auch zu unseren Aufgaben, dem Kunden mitzuteilen, dass eine Photovoltaikanlage eben für ihn und seine Motivation kein wirklich sinnvolles Investment darstellt.
Ich habe da mal eine Frage, wie geht man jetzt bei euch am besten vor? Ich meine, holt man sich beim Solateur irgendwie Angebote und die schickt man euch oder sagt man, okay, kommt zu euch hin, ich möchte hier eine Solaranlage haben, das ist mein Haus, guckt mal, was ihr da machen könnt sozusagen und ihr kommt da mit, weiß nicht, 3 Angeboten an und sagt, das ist es, oder?
Der optimale Fall ist weder noch. Der optimale Fall ist, du kommst zu uns und wir sprechen drüber, was ist dir denn wichtig bei einer Photovoltaikanlage. Was verbindest du mit einer Photovoltaikanlage? Was ist denn der Grund, warum du eine Photovoltaikanlage auf dein Dach bauen möchtest? Jetzt habe ich das so verstanden. Tilo, du hast eine Photovoltaikanlage, richtig?
Ist korrekt, ja.
Was war deine Grundmotivation?
Also Thorsten hat mich davon überzeugt, dass sowas Sinn macht. Und ich hatte damit schon immer geliebäugelt. Wir hatten das Haus neu gebaut. Da war natürlich am Anfang noch nicht das Geld da, jetzt gleich nach dem Einzug sich sowas zu installieren. Das war ziemlich teuer am Anfang gewesen. Ja, dann ist es so nachträglich gekommen. Und ich war davon überzeugt, dass ich dadurch Geld spare über die Zeit. Natürlich über einen sehr langen Zeitraum, weil ich jetzt auch noch einen Akku dazu habe. Das ist natürlich... Wahrscheinlich werdet ihr dann nachher auch noch was sagen, dass das sich teilweise auch nicht rentiert, immer einen Akku zu haben. Das war so meine Motivation, unabhängig zu sein und möglichst hohen Autarkiegrad zu haben. Und der liegt bei mir jetzt derzeit bei 67%.
Okay, das ist schon ordentlich. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle an dich. Und im Grunde genommen, wenn die Motivation Autarkie und eine gewisse Unabhängigkeit von externen Energieversorgern ist, dann zum Thema Batterie werden wir nachher noch was ausführlich sagen. Aber wenn das die Grundmotivation ist, können wir auch getrost sagen, dass es sich dann rentiert, weil sie zahlt ja auf deine Grundmotivation drauf ein. Ja. Und jetzt, um auf die Eingangsfrage von Thorsten zu beantworten, wie jemand ideal vorgeht ist oder wie wir vorgehen ist, wir fragen genau diese Bedürfnisse ab. Also was ist dir denn wichtig, lieber Kunde? Und wir teilen das im Grunde genommen in vier verschiedene Hauptkategorien ein. Zum einen ist das, was der Max schon gesagt hat, eine Wirtschaftlichkeit und Renditebetrachtung. Also wann oder unter welche Voraussetzungen, mit welcher Anlagendimensionierung erwirtschaftet die Photovoltaikanlage die maximale Rendite? Wenn deine Motivation allerdings Unabhängigkeit ist und die Autarkie, dann dürfen da andere Parameter in die Berechnung mit einfließen, sodass die Anlage etwas größer dimensioniert wird und dann vielleicht auch mit dem Speicher. Und die ideale Vorgehensweise ist, als erstes die Grundbedürfnisse und die Motivation zu erfahren und anhand diesen Grundbedürfnissen und Motivationen eine maßgeschneiderte Anlage zu konzipieren unter der Berücksichtigung der örtlichen Rahmenbedingungen. Was meine ich damit? Das hat der Max ja auch schon eben erwähnt. Es gibt, oder was wir immer sagen, ist, jede Immobilie ist genauso einzigartig wie jeder Mensch. Und dementsprechend dürfen wir dort auch auf die Rahmenbedingungen vor Ort eingehen, was die Dachdämmung angeht, was die Dachentdeckung angeht, was die Dachausrichtung angeht. Und dann erstellen wir mit unseren Kunden gemeinsam ein Konzept, schreiben das einmal runter, formulieren sogar eine E-Mail an einen möglichen Installationspartner oder Angebotspartner vor. Und so können unsere Kunden gezielt auf Angebotssuche gehen mit einem schon in der Tasche vorhandenen maßgeschneiderten Konzept.
Ist es quasi so eine Art standardisierter Ausschreibungstext, der dann für alle Anfragen gilt und dadurch ist es besser vergleichbar oder wie kann man sich das vorstellen?
Im Grunde genommen kannst du dir das so vorstellen. Das Ziel, was wir damit verfolgen oder was der Vorteil für unsere Kunden ist, dass sie sich Zeit sparen. Wie du das anfangs eben auch erläutert hast, du hast dir 10 Angebote eingeholt, die alle unterschiedlich waren und alle nicht wirklich miteinander vergleichbar. Und das ist genau das, was wir auch in der Praxis erleben. Wir haben Kunden, die kommen auf uns zu, nachdem sie schon Angebote vorliegen haben und die Angebote, mache ich jetzt einfach fiktive Beispiele, da gibt es ein Angebot mit 10 Kilowatt Peak und einem Speicher von 7 Kilowattstunden Kapazität. Das nächste Angebot hat 8 Kilowatt Peak und einen Speicher von 3 Kilowattstunden Kapazität und das nächste Angebot ist 15 Kilowatt Peak groß und hat keinen Speicher. Und diese 3 Angebote sind auch preislich vollkommen unterschiedlich. Und der Kunde weiß jetzt gar nicht, okay, was passt denn überhaupt auf meine Situation? Und dadurch, dass wir erst dieses Konzept erstellen, verhindern wir praktisch, dass der Kunde irgendetwas angeboten bekommt, was im Grunde genommen komplett sinnfrei ist.
Also das ist auch meine Erfahrung, wenn man Angebote kriegt. Oftmals haben die meistens nur irgendwie einen Preis, wo alles drin ist, alles vermischt. Man kann echt schlecht dann irgendwas rausrechnen oder genau gucken. Und der eine bietet, wie gesagt, das mit so viel an und der andere so. Und das lässt sich dann einfach schlecht vergleichen bei vielen. Ich meine, wenn die Kunden bei euch anfragen mit solchen Angeboten am Solateur, kriegen die bessere Angebote, die detaillierter sind? Oder steht dann auch nur eine Summe X für die komplette Anlage und dann war es das?
Ich muss dir vorstellen, Thorsten, wir kriegen im Prinzip Angebote aus ganz Deutschland von zig verschiedenen Anbietern, von extrem groß bis ganz, ganz klein. Und da ist die Spannweite des Detailgrades in den Angeboten auch extrem unterschiedlich. Das, was du jetzt ansprichst, hat aber auch zum Teil einen recht aktuellen Hintergrund innerhalb des Steuerjahresgesetzes von 2022, was dann jetzt Ende 2022 verabschiedet wurde und für 2023 gilt, wurden PV-Anlagen und alles, was konkret der PV-Anlage zuzuordnen ist, von der Mehrwertsteuer befreit. In den Angeboten ist das noch nicht so ausschlaggebend, in der Rechnung aber sehr wohl. Man versucht hier über diesen Pauschalpreis, den du jetzt genannt hast, bestimmte Kleinteile, die anderweitig, wenn ich jede einzelne Position ausweisen würde, der Mehrwertsteuer oder von der Mehrwertsteuer befallen würden, die versucht man in diesem Pauschalpreis unterzukriegen und dann kommt man nicht in die Gefahr, dass irgendwie einzelne Teile von der Mehrwertsteuer befallen werden. Das heißt, das hat auch einen recht aktuellen Hintergrund. Ich sehe, wo du herkommst als Kunde, macht das mich natürlich stutzig, weil ich nicht zuordnen kann, welcher Preis liegt denn hier eigentlich zugrunde und wie viele Stunden wurden veranschlagt etc. Und auch da können wir dann wieder helfen durch unsere, ich sage jetzt mal, Weitsicht in den Markt und verschiedene Netzwerkfaktoren, die wir so mitbringen können. Reicht uns im Endeffekt auch der Gesamtpreis, um bewerten zu können, ob das Konstrukt, Angebot, so wie es da steht, für den Kunden sinnvoll ist.
Ist es korrekt, dass man jetzt gerade auch so einen Hype hat, wo man wirklich Vorsicht walten lassen sollte? Wie ist eure Erfahrung?
Ja, ich mache es ganz kurz. Ja, dieser Hype, der jetzt die letzten anderthalb, vielleicht zwei Jahre herrschte, der hat jetzt im Moment auch ein kleines bisschen Gegenwind bekommen. Ja, also wir haben schon stellenweise im Markt gemerkt, dass da bis zu 50% Nachfrage weggefallen ist. Möglicherweise auch aus demselben Grund, weil mit der Nachfrage auch teilweise wirklich nicht gut umgegangen wurde. Ob das die Preise sind, die die Kunden zugeschmissen bekommen haben, ob das jetzt die direkte Kundenkommunikation war, gibt viele Gründe, die da eine Rolle spielen, warum jetzt der Markt so ein bisschen zurückgegangen ist. Aber was wir definitiv auch gesehen haben, sind Angebote mit horrenden Preisen. Also auch welche, die wir selbst nicht mehr erklären konnten. Vermutlich stammen viele dieser Angebote eben aus einer gewissen Hype-Stimmung. Einfach Unternehmer bzw. Verkäufer, die sich nicht mehr die Zeit nehmen wollten, um bestimmte Angebote eben so detailreich zu konkretisieren, weil die Straße, und ich bin jetzt ganz plakativ, einfach voll lag mit Angeboten. Ja. Das fährt jetzt ein bisschen zurück in eine andere Richtung, muss man auch sagen. Es wird sich jetzt mehr Mühe gegeben. Aber generell kann man schon noch sagen, dass der Markt so von seinem Qualitätsstandard, also den er die letzten zwei Jahre hatte, also sich eigentlich nur in eine Richtung entwickeln konnte, und das war also eine positive. Ich habe es jetzt mal versucht, schon zu umschreiben, aber ich hoffe, die Nachricht ist angekommen.
Ja, also ich kenne das ja auch, dann neulich ein Angebot gekriegt. Da habe ich mal geguckt, was ich bezahlt habe für die Anlage. Dann habe ich das mal runtergerechnet, so rudimentär auf einen Kilowatt Peak. Und dann kam man schon hin, dass, obwohl die Mehrwertsteuer ja bei null liegt und ich noch Mehrwertsteuer bezahlt habe, schon 10% teurer war. Und wenn man dann die Mehrwertsteuer draufrechnet, dann liegt man ja bei 29% auf einmal mehr wie vor drei Jahren. Also das ist schon, finde ich, heftige Preissteigerung, die es da gab am Markt. Und wenn man jetzt so guckt, scheinbar ist ja der Markt mittlerweile mit Modulen echt übersät, wo der Chinese irgendwie, wo man im Internet für 70 Euro Modul kriegt oder 80 Euro, und es scheint sich ja zu drehen, der Markt gerade.
Auch da gebe ich dir vollkommen recht, die Preise, die wir jetzt so in den letzten zwei, drei Monaten gesehen haben, tendieren alle in dieselbe Richtung, nämlich nach unten. Und die Module, hast du auch vollkommen recht, sind im Prinzip Preisführer sozusagen, nämlich auf dem Weg nach unten. Da haben wir stellenweise Preisreduktionen gesehen von bis zu 50% auf der Modulfront. Ja. Und das jetzt nicht im Endkundengeschäft über Internetverkauf, sondern auch bei Großhändlern. Das ist also da keine Einzelheit gewesen.
Ja, dann habe ich mal so eine Frage, wenn man jetzt sozusagen euch beauftragt und so, wie ist das für den Kunden? Ist das dann eine Win-Win-Situation sozusagen? Die Kosten, die man für die Beratung hat, spart man sich ungefähr ein, oder wie läuft das dann so sozusagen? Ihr macht das auf Provision wahrscheinlich, ne?
Nee, tatsächlich nicht. Also deine Frage zu antworten, ja, es lohnt sich immer für den Kunden, und nee, wir arbeiten nicht auf Provision. Es lohnt sich immer, das ist das, was wir in unseren mehr als 200 Beratungsgesprächen, die wir jetzt geführt haben, unser Learning war immer, der Kunde gewinnt immer durch unsere Beratung, und wir arbeiten auf Honorarbasis. Also okay. Wir prüfen vorher mit dem Kunden gemeinsam, was hat er für ein Vorhaben, was für örtliche Rahmenbedingungen liegen vor, und dann kalkulieren wir Zeit, wie viel wir dafür brauchen, und dementsprechend hat der Kunde ein sicheres Angebot, worauf er sich verlassen kann, und die Investition rentiert sich immer oder hat sich bis jetzt immer rentiert.
Okay, also kann der Kunde ganz einfach sagen, kostet mir Summe X, kann ich fest einplanen, und dann ist gut sozusagen, richtig, weiß er, ganz wo er dran ist.
Genau.
Okay.
Das ist uns auch wichtig, um unseren Unabhängigkeitsgedanken zu wahren.
Ja klar, wenn man Provision kriegt, das wäre dann ein bisschen blöd, ne? Sozusagen. Ja.
Wo ist denn die größte Ersparnis? Wirklich mit den Großen zusammenzuarbeiten, oder macht ihr das eher nur wirklich mit den Solateuren direkt, ohne da große Firmen im Hintergrund zu haben? Was ist denn da besser? Weil ihr da flexibler seid bei den Solateuren und bei den Großen dann nicht? Oder wie funktioniert sowas? Was ist derzeit günstiger und was wird mehr bevorzugt von den Kunden?
Das ist immer so ein bisschen blöd für uns in den, ich sage jetzt auch mal in dem Podcast, ich kann jetzt eine politisch korrekte Aussage machen und sagen, in Deutschland gibt es zig verschiedene Anbieter mit ganz, ganz vielen verschiedenen Qualitätsstandards. Aber ich versuche mal eine Tendenz herauszuarbeiten, um auf die Frage zu antworten. Also tendenziell ist es besser, zu einem Solateur zu gehen, weil der den ganzen Tag nur Solaranlagen baut. Dementsprechend auch bestimmte Arbeitsschritte einfach viel effizienter hinbekommt, als das ein Elektriker oder ein Dachdecker könnte. Elektriker und Dachdecker haben ein ganz anderes Portfolio mit ihren Arbeiten, sind also viel breiter gesät und machen nicht den ganzen Tag Solaranlagen, deshalb sind sie in bestimmten Schritten einfach ineffektiver. Bedeutet aber nicht, dass die grundsätzlich immer besser sind. Ja? Also ein Elektriker und ein Dachdecker können natürlich auf bestimmte bauliche Substanzen, Widrigkeiten etc., auch Präferenzen des Kundens einfach viel besser eingehen, was dem Solateur vielleicht schwerer fällt, ja, in bestimmten Situationen. Und die Tendenz übersetzt sich natürlich in der Skala. Also je größer eine PV-Anlage wird, desto eher habe ich den Renditevorteil, zu einem Solateur zu gehen. Merkt man auch daran, dass es wenig Dachdecker gibt oder Elektriker, die Freiflächen-Photovoltaikanlagen herstellen, sondern dann sind das Solateure, die das den ganzen Tag machen. Und das gilt auch für den Kunden mit einer hausgroßen Anlage. Also je kleiner die Anlage ist, desto eher habe ich den Vorteil bei beispielsweise einem Dachdecker oder einem Elektriker, weil die Anlage so einfach viel besser behandelt wird als bei einem Unternehmen, was am Tag vielleicht sogar zweistellig, dreistellig Photovoltaikanlagen installiert. Ja, also die Art und Weise, wie sich darum gekümmert wird und die Verantwortung, ist bei der kleinen Anlage dann vielleicht dort besser aufgehoben. Bei einer etwas größeren Anlage, ja, dann fängt es an, auch in den Zahlen sich skalenmäßig so niederzuschlagen, dass wir dann zumindest mal darauf hinweisen müssen, dass es bestimmte Qualitätsunterschiede gibt, die auch nicht jeder Solateur so im Prinzip im Portfolio hat. Also angefangen mit dieser mittlerweile fast leidigen Diskussion Dachhaken versus Formziegel bis hin zu bestimmten anderen Komponenten, Überspannschutz beispielsweise im AC- oder DC-Bereich, was da auch immer vom Netzbetreiber gefordert wird. Da gibt es also auch Qualitätskomponenten, die dann bei den größeren Anlagen, auf die wir einfach hinweisen müssen und unsere Kunden im Prinzip darauf vorbereiten, dass sie also auch darauf achten sollten, dass sich diese Komponenten wiederfinden. Und je größer die Anlage wird, wie gesagt, besser dann zum Solateur gehen, weil dann kriege ich einen Skaleneffekt als Kunde. Wenn ich dann noch ein paar Informationen von uns mitgeschickt bekomme, wie so eine Anlage im Bestfall aufgebaut wird, dann bin ich im Prinzip bestens vorbereitet.
Okay, das ist doch schon mal eine sehr interessante Information. Ich bin jetzt aber mal so ein bisschen gespannt. Ihr habt ja was vom Akku erzählt, dass wir uns da nochmal drüber unterhalten wollen. Da haben Thilo und ich uns ja auch schon mal Gedanken gemacht und durchgerechnet. Meine Erfahrung war immer so, ein Akku, er lohnt sich jetzt nicht wirklich wirtschaftlich, er schadet jetzt aber auch nicht wirklich doll und er macht eine Menge Spaß einfach. Der Spaßfaktor ist, finde ich, beim Akku das Wichtigste. Also für mich persönlich. Wie ist denn eure Einschätzung da? Solaranlage mit Akku oder ohne Akku? Weil mir haben sie damals immer erzählt, ganz wichtig ist mit Akku, sonst lohnt sich das gar nicht. Immer Akku kaufen, wo ich eigentlich die Erfahrung jetzt hatte, man möchte möglichst viel Umsatz generieren erstmal und nicht so richtig die Wirtschaftlichkeit betrachten.
Erstmal vielen Dank für den Tipp. Wir nehmen den Spaßfaktor gerne in unsere Kalkulation mit auf. Ich glaube, das wird unseren Kunden auch helfen.
0 Euro oder mit oder kostet's?
Also viel Spaß kostet viel Geld, denke ich dann in dem genau. Zusammenhang. Nein, der Akku als solches unter rein wirtschaftlichen Bedingungen, und du hast es, so wie ich das sehe, im Prinzip perfekt wiedergegeben, ist im Moment in fast allen Angeboten, die wir sehen, noch ein Renditedrücker sozusagen. Also er mindert die Rendite. Wenn auch nur marginal in den meisten Fällen, hängt aber auch wieder vom Verbrauchsprofil ab, hängt wieder von ganz vielen Faktoren ab, die wir uns ja also detailliert und dediziert eben in unserer Recherche und in der Kalkulation angucken. Jetzt ist es aber so, und du hast es auch ganz richtig erkannt, der Akku ist im Prinzip ein Autarkie-Boost und gar kein Rendite-Boost mehr. Was wir gerne immer mitgeben, so zumindest für den Denkansatz, ne, gibt auch viele Kunden, die dem Ganzen nicht folgen, aber wir geben es immer gerne mit, um die Gedanken darauf aufzustützen, ist die Frage, braucht man denn jetzt und zwar unmittelbar mit der Errichtung der Anlage einen Speicher? Weil was wir wahrgenommen haben in den letzten Jahren ist, dass es auch sinnvoll sein kann für den Kunden, nicht die perfekte Lösung ab dem Moment Null zu haben, sondern auch darauf hinzuarbeiten. Und du sagtest jetzt Spaßfaktor, das passt nämlich sehr, sehr gut, weil Spaß kommt dann auch auf, wenn man so ein bisschen am Ball dranbleibt, merkt, wie verbraucht man denn den Strom, wie viel Strom bleibt übrig, am Tagesende oder Jahresende und wie viel Strom kann ich tatsächlich in einen Speicher umsetzen. Ja? Wir können uns mit unseren Modellen immer bis auf einen recht guten Wert immer dem Ganzen annähern, aber er ist nicht die Realität, der Wert, den wir haben. Also im Jahresstrich sozusagen, unterm Strich, kriegen wir da immer eine sehr, sehr gute Annäherung hin. Aber wie das jetzt wirklich im Tagesverhalten aussieht, das bleibt so ein bisschen Glaskugel gucken. Ja? Und unser Tipp ist dann in dem Zusammenhang immer, dass wir sagen, es macht vielleicht Sinn, jetzt schon einen hybriden Wechselrichter zu verbauen. Im Prinzip also den Grundstein zu legen, um einen Speicher später zu installieren. Und vielleicht noch zu warten, bis der Speicher eine gewisse Grenze unterschritten hat, jetzt an Kosten, um dann später den Speicher zu installieren. Dann habe ich nämlich im Prinzip den Grundstein auch so auf der bürokratischen Ebene gelegt, ja, habe nicht mehr viel Aufwand, später den Speicher nachzurüsten und kann mich später daran erfreuen, dass ich den Speicher genau richtig dimensioniere, weil ich die letzten 2 Jahre geguckt habe, wie war denn mein Verbrauch und was hatte ich an Überschuss und wie viel würde ich in den Speicher reinbekommen.
Das sind auch so meine Erfahrungen. Ich hatte mich mit einem unterhalten, eine Solaranlage bauen wollte mit Speicher sozusagen gleich und da meinte ich, das ist immer die Frage, wie viel Geld man in die Hand nimmt. Manche müssen es noch irgendwie dann finanzieren etc. oder so. Meinte ich, das macht doch dann gar keinen Sinn, wenn man den Speicher auch noch erstmal finanzieren muss, sondern man sagt einfach, okay, nimm einen Wechselrichter, der das kann. Und dann kann man es immer noch nachrüsten, wenn man es irgendwann will, wenn die Preise vielleicht ein bisschen besser sind, wenn man weiß, ob man die überhaupt braucht oder nicht. Das sind sicherlich dann wirklich die, kommt drauf an sozusagen auf die Situation dann. Mal nochmal so eine Frage, man hört ja immer bei YouTube oder irgendwo diesen Hype, der Speicher muss so groß sein, wahnsinnige Speichergrößen, wo eigentlich meine Erfahrung und auch Thilos Erfahrung waren, dass der Speicher gar nicht so groß sein braucht, weil man kriegt ihn eh erstmal nicht voll im Winter und im Sommer kriegt man ihn dann auch nicht mehr leer und so richtig wirtschaftlich ist eigentlich irgendwie gar nicht so ein großer Speicher. Seht ihr das nicht so, diese Problematik?
Wir erleben tatsächlich ganz viele Personen, die Respekt davor haben, dass das Stromnetz ausfällt irgendwann in unserem Beratung und dementsprechend auch eine große Speichergröße bevorzugen. Das spiegelt sich genau wieder, was du gerade gesagt hast, Thorsten. Die Ausgangsphase für unsere Beratung ist, sind, wie ich schon mehrmals erwähnt habe, die Bedürfnisse. Und das ist auch das, was ich eingangs gesagt habe mit dem Speicher von Thilo. Der rentiert sich für Thilo, weil er einen gewissen Spaßfaktor hat und weil er auf sein Ziel einzahlt, der Autarkie. Wir empfehlen dennoch, mit dem Speicher zu lernen. Also das, was Max eben schon sagte, ist, das System so vorzubereiten, dass ein Nachrüsten von einem Speicher ohne viel Aufwand möglich ist. Und gleichzeitig den Speicher etwas geringer dimensionieren, mit dem System lernen, das eigene Stromnutzungsverhalten zu analysieren und dann den Speicher gegebenenfalls nachrüsten. Das ist das, was wir empfehlen, weil das aus unserer Sicht den perfekten Mix zwischen Autarkie und Wirtschaftlichkeit ausmacht.
Den Ansatz finde ich ziemlich gut, weil erst durch die Anschaffung der Solaranlage, PV-Anlage mit einem Wechselrichter, fängt man ja erst an, sich täglich anzuschauen, wie ist denn eigentlich mein Verhalten? Früher ist man ja nicht täglich zum Zähler gegangen oder hat live vom Zähler abgelesen, wie ist gerade mein Verbrauch, sondern ich sehe jetzt erst durch die Anschaffung und mit den entsprechenden Apps im Handy oder dann auf dem Computer, wie ist denn eigentlich mein Tagesverhalten? Also da gebe ich euch wirklich recht, dass man erst, nachdem man es gekauft hat, sieht, wie eigentlich das Nutzungsverhalten im Realen ist.
Das ist ja der Suchtfaktor. Ich meine, früher muss ich ganz ehrlich sein, ich bin zwar Elektrotechniker, aber das hat mich echt nicht die Bohne interessiert, ob sich der Zähler da dreht oder nicht im Haus. Da ist man nicht wirklich hingegangen, nur wenn man ablesen musste und dann hat man halt seine Rechnung bezahlt. Und bums, man hat so eine Solaranlage mit so einer App und dann guckt man halt drauf, ach, schon wieder so viel verbraucht, so viel eingespart. Ich bin über die Nacht gekommen mit dem Akku. Das ist eigentlich so ein Hype ist das, also eine Challenge einfach, wenn man das macht. Und das sehe ich bei ganz vielen, die vorher sagen, es hat mich einfach nicht interessiert. Und jetzt kommen auch Bekannte an und sagen, guck mal, ich habe mir noch einen Heizstab gekauft, um noch mal ein bisschen was rauszuholen. Und ich komme mit dem Akku über die Nacht hin. Und das ist eigentlich Wahnsinn, wie sich das weiterentwickelt.
Ich würde mal vielleicht noch einen Gedanken in die Runde schmeißen, weil das ist etwas, was uns auch sehr nahe liegt. So eine Photovoltaikanlage, gerade bei jungen Familien, ist im Prinzip die größte Anschaffung nach dem Hauskauf. Ja, vielleicht gibt es mal irgendwann ein Auto, aber an Eigentum, was im Prinzip sogar noch einen zusätzlichen Nutzen erfüllt, zur Unabhängigkeit, nämlich auch noch Geld produziert, im Prinzip die zentrale Investition nach dem Hauskauf. Leider wird aber in unseren Augen oftmals zu wenig Zeit damit verbracht, das dann richtig einzugrenzen, beziehungsweise so eine Investition wirklich grundsätzlichen Recherche zu unterziehen. Genau an der Stelle oder die Kerbe, die du jetzt reinschlägst, nämlich den Spaßfaktor, jetzt bleiben wir dabei, da würde ich auch gern reinhauen, weil genau an der Stelle gibt es auch für die Solateure, und das ist auch so eine Vermittlungsarbeit von uns, ne, es gehört auch dazu für uns, einem Solateur zu sagen, dass sein Angebot zu teuer ist oder dass seine Komponenten nicht die richtigen sind oder sowas. Gehört aber auch genauso gut für uns dazu, einem Solateur beizubringen, dass die Inbetriebnahme von einem Wechselrichter beispielsweise ein extrem emotionaler Moment sein kann. Ne? Also du hast es gerade angesprochen, du hast vorher nie auf den Wechselrichter, auf den Stromzähler geguckt und heute schaust du fast täglich drauf. Es hat also irgendwas mit dir gemacht, und genau an der Stelle können auch größere Firmen noch ganz, ganz viel dazulernen, weil das einen emotionalen Schlüsselmoment für den Kunden darstellt. Also nicht nur die Inbetriebnahme, sondern alles, was dazugehört, Wartung, beispielsweise der Einbau der Batterie dann nach 2 Jahren, sind alles Dinge, die eine gewisse Emotionalität mitbringen. Und das wird heute noch nicht erreicht, dass man diese Emotionalität auch beim Kunden richtig aufgreift und übersetzt oder anspricht. Aber das hat ganz, ganz viel Potenzial für die Zukunft. Ebenso wie die Qualität. Ja.
Nochmal ganz kurz zurück zu euren Kunden, was ihr gerade gesagt hattet, dass die gerne sich vorbereiten wollen vor eventuellen Netzausfällen. Wie lange wollen die denn mit so einem Akku, wie viele Wochen wollen die denn da unabhängig sein? Also wir haben das ja, wenn man einen Ofen anmacht, ein Brötchen sich dann anschmeißt, einen Wasserkocher laufen lässt, eine Waschmaschine, da reichen 5 Kilowattstunden oder 10 Kilowattstunden auch nicht sonderlich lange, oder?
Das siehst du richtig. In der Regel sind es ganz spezielle Anfragen, die uns da erreichen, wenn ein bestimmtes Gerät im Haus, der Serverschrank beispielsweise für die eigene Website oder sowas, für eine gewisse Zeit über Wasser gehalten werden sollen oder der Gefrierschrank, weil man Angst hat, dass bestimmte Dinge, die beispielsweise die Krone von der Hochzeitstorte dann verläuft. Das sind so die speziellen Anfragen für den Speicher beziehungsweise die Anforderungen an den Speicher.
Und zusätzlich ist noch zu erwähnen, dass, was wir merken, dass sich ganz viele Menschen, also wir bewegen uns in so einer, sage ich mal, Bubble. Ihr zwei kennt euch super gut aus, weil ihr vom Fach seid, aber ganz, ganz viele Menschen üben ganz andere Berufe aus und wissen teilweise nicht, was Kilowattstunde bedeutet. Und dadurch entstehen auch Vorstellungen von der Photovoltaikanlage und vor auch einer Leistung eines Systems, die nie im Leben realistisch sind. Und das ist auch das, was ich eingangs gesagt habe, ist da, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, da auch Aufklärungsarbeit zu leisten, damit die Leute das auch richtig verstehen. Wie Max sagte, es ist im Grunde genommen eine große Investition für Menschen und gleichzeitig auch, ja, wie ein kleines Unternehmen, was wirtschaftet. Und aus unserer Sicht dürfen da die Begriffe und auch die entsprechenden Dimensionierungen und Komponenten genau verstanden werden.
Eine USV-Versorgung für den Server würde ja auch ausreichen.
Meistens, ja, würde auch schon ausreichen, ja.
Oder der Benziner, der draußen steht, den man mit dem Wechselrichter von AliExpress versorgt, ne? Also dann anschließt, wie wir es hatten in einer Folge mal. Ja, also ich glaube, mit diesen ganzen Notstrom und sonst wieder haben die Leute zu viel Vorstellung und zu viel Panik. Wenn ich gesehen habe, was ich hätte zahlen sollen für eine Notstromversorgung, und ich glaube, wir hatten bis dahin nicht wirklich einen Stromausfall gehabt. Ich glaube, man braucht es wirklich nicht. Das ist nice to have vielleicht, aber eigentlich nicht notwendig. Und wenn man es wahrscheinlich braucht, ist der Akku gerade leer oder ist im Winter.
Wobei das, also um das unterstützend zu untermalen, das deutsche Stromnetz ist eins der besten der Welt, was die Ausfallsicherheit angeht.
Ja, ich meine, wenn ich in irgendeinem Land lebe, wo irgendwie ständig der Strom weg ist, ja, okay, aber hier in Deutschland.
Und das, trotz Abschaltung unserer Kernkraftwerke.
Ja, das ist, weil die Photovoltaik so gut funktioniert. Genau.
Wer hätte das gedacht? Ja. Na gut. Was ist denn jetzt besser, einen hohen Autarkiegrad zu haben oder wirtschaftlich zu sein?
Ja, wir müssen es wieder zurückführen auf eure Motivation. Ja, also wie seid ihr drauf gekommen und was wolltet ihr damit erreichen? Und wenn du besonders autark werden wolltest und einfach mal dahingestellt, warum, dann hast du möglicherweise das Ziel, autark zu werden, mit deiner Anlage sehr gut erreicht. Hingegen, wer möglichst rentabel sein möchte, hat vielleicht dann mit einer kleineren Anlage für sich persönlich mehr erreicht. Ja. Wir sehen das Ganze mehr durch die Wirtschaftlichkeitsbrille, hat einen einfachen Grund, weil wir davon überzeugt sind, dass diese Anlagen im Bestfall oder im Basisfall mindestens 20 Jahre halten sollen und im Bestfall eher 30, 35 Jahre. Und wenn ich die Anlage richtig dimensioniere, dann habe ich über diese 20, 30, vielleicht 35 Jahre eben auch den erfreulichen Nebenaspekt, das über die Rendite abgedeckt ist, dass die Anlage zumindest mal in den ersten 20 Jahren, das ist immer so der Hauptbetrachtungshorizont, es schafft, unkaputt eine Rendite zu erwirtschaften. Also um es mal ganz klar auszudrücken, wenn eine Anlage mehr als 5% Rendite hat, dann wird sie sich innerhalb von 20 Jahren abbezahlen. Und 20 Jahre abbezahlen bedeutet, sie hält länger als der Zeitpunkt, wo sie kaputt gehen könnte. Ja. Und das ist für uns ganz wichtig. Wenn es jetzt aber darum geht zu fragen, wie steigt man da ein, wenn man jetzt das erste Mal sich damit beschäftigt, dann ist so ein Richtwert, den wir herausgearbeitet haben, der ist jetzt nicht allgemein gültig, aber das ist einfach ein Erfahrungswert von uns, den wir gerne mitgeben möchten. Es richtet sich nicht nach dem Strompreis, sondern nach den Gesamtstromkosten. Also Kilowattstunden mal Strompreis zum jetzigen Zeitpunkt. Guckt man vielleicht nochmal im Internet nach, ob der Strompreis, den man hat, ungefähr realistisch ist oder ob man vielleicht einen neuen Tarif bräuchte. Aber wenn Stromkosten gesamt aufs Jahr gerechnet mehr als 1.500 Euro sind, dann fängt es an, für jemanden, für einen Privathaushalt Sinn zu ergeben, eine Photovoltaikanlage zu installieren. Alles, was darunter liegt, also unter diesen 1.500 Euro im Jahr an Stromkosten, da wird es schwierig.
Also kurz zusammengefasst, wenn jemand sich eine Photovoltaikanlage anschaffen möchte, macht es Sinn, sich nicht erst die Angebote einzuholen, sondern sich erst mit euch in Kontakt zu setzen, dass ihr die Leute quasi an die Hand nehmt und gezielt die Firmen ansprecht, was dann, was die einzelnen Positionen in dem Angebot sein sollen. Korrekt?
Korrekt. Oder so, dass der Kunde ein Konzept an der Hand hat, mit dem er dann selbst auch gezielt auf Angebotssuche gehen kann.
Genau. Macht es auch Sinn, dass man vielleicht die Solateure gleich am Anfang mit ins Boot nimmt?
Das ist tatsächlich unser nächstes Ziel. Ne? Also wir haben jetzt über die vergangenen 2 Jahre hart daran gearbeitet, eben so einen Qualitätsstandard und eine gewisse Aufklärungsarbeit zu unseren Kunden zu übermitteln. Aber die deutlich schneidendere Funktion, weil es einfach weniger Solaranlagen gibt als Solateure, sind die Solateure. Also genau an der Schnittstelle anzusetzen, die einen größeren Multiplikatoreffekt hat. Um letzten Endes allen Kunden oder Interessenten von Photovoltaik eine Photovoltaikanlage liefern zu können, die gewissen qualitativen Ansprüchen gerecht wird, die auch von der Konzeption eben sinnvoll austariert ist. Das ist unser nächstes großes Ziel und dazu sind wir momentan dabei, eine Academy aufzubauen, die es Solateuren leichter macht, einen gewissen Qualitätsstandard zu erzielen bei der Installation, bei der Beratung, und auch beim Nachfassen beim Kunden und genauso gut die Übergabe, die ich vorhin angesprochen habe, in einer Manier, die qualitativ einfach einen höheren Standard erfüllt, als das jetzt flächendeckend am Markt so wahrgenommen wird.
Also baut da sozusagen ein Schulungssystem auf, wo man sich als Solateur dann sich bei euch schulen lassen kann und dann auch qualitativ gute Angebote machen kann für den Kunden schon mal sozusagen.
Genau, man kriegt im Prinzip das Handwerkszeug, einen Kunden mit der Anlage glücklich zu machen und das nicht nur in dem Moment, wo die Anlage dann wirklich auf dem Dach landet, sondern über einen längeren Zeitraum. Und der Kunde wird sich dann auch 10 Jahre später darüber freuen, dass die Anlage genau seinen Bedürfnissen entsprochen hat, beziehungsweise die gesamte Zeit entsprach.
Das ist dann ja auch ein schöneres Erlebnis für den Kunden, als wenn er sagt, naja, damals so richtig toll war es nicht, was ich gekriegt habe und ne, dann ist das sicherlich auch ein Mehrwert für den Kunden dann halt und für den Solateur auch. Wenn er zufriedene Kunden hat, dann kriegt er vielleicht auch den einen anderen Kunden auch wieder mehr.
Und am Ende des Tages ja auch für die Energiewende in Deutschland.
Klar, ich meine, das ist ja das große Ziel eigentlich, dass man Deutschland unabhängig macht von irgendwie Energiezufuhr aus dem Ausland halt. Also zumindest finde ich das ziemlich wichtig halt bei Windkraft und Solarenergie halt, dass man da halt relativ unabhängig ist. So wie man mit einer Solaranlage im Kleinen auch unabhängiger wird, müsste das ja im Großen dann auch irgendwann passieren.
Ja, ich würde vielleicht die vergangene Epoche fast, die vergangene Zeitleiste, die jetzt so uns die letzten 2 Jahre begleitet hat, wird eigentlich ganz gut umschrieben mit so im Prinzip einer Analogie. Also Kunden, und du hast das vorhin perfekt erklärt, sehen sich oftmals überfordert mit diesen völlig wirren Angeboten. 3 Stück könnten nicht unterschiedlicher sein. Und bevor man sich als Kunde dann eben an ein Angebot bindet, was man im Zweifel nicht versteht, macht man im Bestfall gar nichts. Ja? Also würde ich dann auch empfehlen, bevor man dann den Fehler macht. Und das ist ein Verhalten, das haben wir sehr, sehr häufig gesehen. Das bedeutet, Kunden sind einfach mit der Materie überfordert. Das ist völlig in Ordnung, weil es auch eine Materie ist, die kaum komplexer sein könnte. Die hat also einen finanzmathematischen Ansatz, die hat einen elektrotechnischen Ansatz, die hat einen Dachdeckeransatz und zu guter Letzt gehen da auch noch Bausicherheiten und so weiter mit. Also da steckt wirklich ganz, ganz viel an Know-how drin, fast so groß, dass es als Einzelperson gar nicht mehr fassbar ist. Und der Kunde sieht sich darin überfordert und das ist völlig in Ordnung. Und was macht er dann? Er kauft lieber nichts für den Moment. Vielleicht wäre es aber besser, ja, und das jetzt vielleicht den Bogen gefasst nochmal zum Umweltgedanken, den Druck gar nicht so sehr aufzubauen auf den Kunden, ja, also vielleicht auch mit weniger ins Rennen zu gehen an manchen Stellen, dafür aber eine höhere Abschlussquote hinzubekommen. Also sprich, ich mache es jetzt ganz plakativ, bevor ich mir drei Kunden oder die drei Anlagen von meinen potenziellen Kunden so hoch konzeptioniere, wie es nur irgendwie mein System hergibt, mache ich vielleicht bei 10 Kunden eine kleinere Anlage und habe eine höhere Abschlussquote und im letzten Ende auch als Solateur vielleicht einen höheren Umsatz. Ja. Und das hat noch das schöne Mitgift, sage ich mal, dass auch so vom Umweltgedanken mehr rumkommt. Ne? Also die Gesamtanlagengröße wird dadurch größer, als wenn man 9 von 10 Kunden verliert.
Also meine Erfahrung ist das auch, man muss einfach den Bekannten mal fragen, was willst du eigentlich oder wie viel bist du bereit zu bezahlen? Sozusagen, was hilft dir nichts, wenn man eine riesengroße Anlage, der Kunde ist super Autarkiewerte, muss sich völlig verschulden, das bringt ja auch nichts, dann sagt er, ach komm, lass sein, das ist mir so viel Geld, dann lieber mit einer kleinen Anlage ein bisschen was machen, als gar nichts zu machen halt, weil man abgeschreckt ist einfach von dem Gesamtpreis, also das sehe ich auch so eigentlich. Und gerade auch mit diesen Angeboten einholen und dann überfordert sein. Bei mir war es ja auch so ein bisschen so, man holt sich ein Angebot ein und lässt das erstmal 3 Monate liegen, weil man keine Lust hat, sich damit zu beschäftigen, weil das einen zu viel Arbeit macht. Und im Endeffekt hat man dann nur gekauft, weil man gedacht hat, jetzt macht man es einfach, dann ist gut. Und nicht zu viel überlegt hat, weil man wird, sonst kommt man nie zum Ende einfach.
Apropos zum Ende, ich denke, unsere Redezeit ist jetzt vorbei. Wir werden euch alles verlinken in unseren Shownotes. Auch wie ihr Helvia kontaktieren könnt. Am besten, ihr sagt nochmal kurz eure Internetadresse an.
Ganz einfach www.helvia.de.
H-E-L-V-I-A.
Genau. Wir verlinken das alles in unseren Shownotes, auch den Kontakt, wie ihr dort hinkommt und noch ein paar andere Sachen. Wir danken euch nochmal für das schöne Gespräch. Julian Schuch und Maximilian Feger von der Helvia GmbH.
Also ich meine, kann ja nicht jeder voll der Experte sein drin. Also Beratung schadet nichts, so Informationen sich einzuholen.
Richtig.
Ja, vielen Dank, dass ihr uns da hattet.
Ja, gerne. Also, dann alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss.